Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgebinged, dem Movie Break Serien Podcast. Und dieses Mal gibt es gleich zwei Besonderheiten. Die erste gleich vorweg, wir reden heute nämlich nur über eine einzige Serie. Oh Schreck, ja. Und die zweite Besonderheit, wir sind diesmal nicht zu zweit, also natürlich ist Stu dabei. Hallo Stu.
Hallo.
Sondern wir haben noch einen weiteren Gast mit dazu geholt. Und zwar kennt ihr ihn schon durch andere Podcasts, der Kühne. Hallo Kühne.
Hi Thomas.
Hallo Kühne.
Genau, das ist super, dass das geklappt hat. Genau, weil wir haben uns mal so ein bisschen ausgetauscht und verständigt und haben dann festgestellt, der Kühne guckt ja auch Serien.
Ach, verrückt. Das ist der Wahnsinn, oder?
Also, das ist komisch, komisch. Das ist richtig verrückt, ey, hätte ich nicht gedacht. Und haben dann festgestellt, dass wir alle drei die gleiche Serie so jetzt in den letzten Tagen geguckt haben. Und ich verrate es jetzt einfach mal gleich. Und zwar Die Barbaren. Das heißt, wir sind auf Netflix auf die deutschen Serien aufgesprungen. Und ich glaube, das ist ein passender Grund, einfach mal insgesamt über so ganz kurz deutsche Netflix-Produktionen und Serien zu reden und gleichzeitig halt über Barbaren an sich und das ein bisschen vielleicht auch auseinanderzunehmen. Bevor wir dazu aber kommen, natürlich erstmal an dich so ein paar Fragen, Kühne.
Ja, gerne.
Und zwar das erste, was guckst du denn zurzeit so an Serien und warum? Und das zweite ist so ein bisschen, wie ist denn überhaupt dein Serienverhalten, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich auch ein wenig kennenlernen können?
Also ich habe jetzt ganz frisch auf Anraten von Stu angefangen mit Arrested Development.
Hörst du das, Thomas? Hörst du das? Der Kühne hört auf mich, ne?
Ich habe aber bei Folge 2 schon tränenlachend auf dem Boden gelegen. Also wenn du sie nicht kennst, Thomas, guck mal rein. Ist wirklich gut. Und sonst ist es bei mir so, dass ich da relativ sprunghaft bin, was Serien angeht. Als letztes hatte ich mir dann noch das Damen-Gambit angeguckt, eben Barbaren, Spuk on Bly Manor. Es läuft noch aktuell Mandalorian. Also da springe ich eigentlich hin und her. Da war eigentlich kein richtiges festes Genre, wo ich sage, okay, ich bleibe nur dabei. Manchmal habe ich es ganz gerne, wenn man einfach diese handelsüblichen Kopf-aus-Serien hat, wie beispielsweise Arrested Development, Modern Family oder ähnliches. Habe aber auch nichts gegen ja, anspruchsvollere Serien oder einfach nur Serien wie beispielsweise The Boys zur Unterhaltung. Also da bin ich ziemlich sprunghaft.
Jetzt stelle ich gerade fest, warum zum Teufel haben wir dich nicht schon früher eingeladen?
Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, als ich euch zugehört habe, aber nun gut.
Genau, also weil die Serien, die du gerade alle so aufgezählt hast, zumindest der größte Teil, die haben wir auch dieses Jahr alle irgendwann mal in einem Abgebinged besprochen. Das Damen-Gambit möchte ich selber noch gucken. Also das wäre so das nächste oder der nächste Haupteck, über den wir dann mal reden könnten. Du hast es ja schon gesehen. Mhm. Und du hast auch noch was anderes gesehen, worüber du jetzt noch nicht reden darfst. Den Titel darfst du ja verraten.
Ne? Ja, klar. Also ich durfte vorab schon diese Miniserie über Weihnachten mit Luke Mockridge mir ansehen. Und würde jetzt gerne sagen, wie ich die finde, aber ich darf es leider nicht, weil da ist ein Embargo noch drauf. Deswegen wird das dann wahrscheinlich in einer der nächsten Abgebinged-Folgen mal zu Worte kommen, ne?
Verrat mal, wann das Embargo endet. Das ist ziemlich witzig.
Also ich glaube, die Serie erscheint am 27. November bei Netflix. Es sind 3 Folgen, à 45 Minuten. Das kann man verraten. Und das Embargo endet am 26. November um 23 Uhr.
Genau, ich glaube, wir machen jetzt erstmal nicht so den Punkt, was wir aktuell gucken, weil in Abgebinged 28 haben wir da auch schon ein bisschen ausführlicher drüber geredet und das hat sich ehrlich gesagt nicht verändert. Derzeit gucke ich ein bisschen mehr Filme und habe aber immer noch Mandalorian und du auch und gucke halt nebenbei halt immer noch Star Trek Discovery. Freitag ist so mein Science-Fiction-Tag geworden.
Und der ist heilig.
Der ist wirklich
ich möchte
heilig,
auch. Ja. Ich möchte auch darum bitten, dass ihr nicht über Mandalorian sprecht. Da habe ich erst die ersten 2 Folgen gesehen. Nicht spoilern.
Wir spoilern nie.
Nein, überhaupt
außer
gar nicht.
Außer wir warnen alle Menschen. Gut, das war es dann, glaube ich, an der Stelle schon. Wie gesagt, über andere Serien reden wir aktuell nicht, aufgrund von, habe ich nicht geguckt. Ja. Deswegen können wir quasi direkt mal zu Die Barbaren starten. Bevor wir da aber jetzt einsteigen, machen wir mal so einen kleinen Abriss Netflix und Deutschland. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja mittlerweile die Auflage, dass Streaming-Dienste einen gewissen Anteil an Content-Produktion des jeweiligen Landes bzw. aus Europa liefern müssen. Das ist ein bestimmter Anteil, der von der Europäischen Union vorgesetzt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. 20%? Weißt du das noch?
Bei mir, ja, also ich glaube auch so 10-20% waren es.
Ja, ne, irgendwie sowas in dem Dreh. Und wie wir auch wissen, hat das quasi irgendwann 2015, 16 auch angefangen, dass Netflix da verstärkt auf andere Länder zugegangen ist und mit denen in Co-Produktion gegangen ist, um halt zielgruppenorientiert, nenne ich es jetzt mal, dort Serien zu produzieren, die halt für den jeweiligen heimischen Markt natürlich in erster Linie sind, die dann aber auch international sehr erfolgreich geworden sind, zum größten Teil verschiedene Produktionen. Dass wir zum Beispiel jetzt eine koreanische Zombie-Serie genießen können, jedes Jahr mit Kingdom, liegt halt genau an dieser Thematik. Ich finde es großartig. Das führt halt immer wieder dazu, dass man wirklich mal so kleine Perlen aus ganz anderen Sachen außer abseits von Hollywood und was man so kennt, serviert bekommt. Und natürlich zählt da auch Deutschland zu. Ich glaube, so das Größte, was man so kennt an Serien, ist Dark. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch geguckt?
Nein.
Nein. Leider nicht.
Okay, gut. Dann überspringen wir das direkt. Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich so die mit die berühmteste deutsche Serie, die es gibt international auf Netflix. Ja,
auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß noch, als die erste Staffel rauskam, hat die durchaus für einen gewissen Buzz gesorgt, nicht nur in Deutschland, sondern international. Das ging dann sogar so weit, dass relativ große Filmseiten oder Newsseiten in den USA den Leuten dann gezeigt haben, Leute, so stellt ihr Untertitel ein bei Netflix. Weil die es nicht gewohnt waren.
Und es
halt, ja, ich meine auch, dass die ganzen Serien halt auch synchronisiert wurden für den amerikanischen Markt, also den internationalen
Markt. Soweit ich weiß, Markt, ja. Ne?
Aber die Amerikaner sind in Sachen Synchron nicht so gut wie wir Deutschen. Wir haben da einfach eine andere Geschichte. Und deswegen haben sich halt viele Amerikaner wohl beschwert und wollten halt dann lieber original mit Untertitel gucken und wussten nicht, wie schleppt man das eigentlich ein bei Netflix. Das fand ich war damals sehr amüsant.
Ist ja auch eine Zäsur, das wäre früher undenkbar gewesen. Also erstens, dass die Amerikaner, also in den USA, also synchronisiert gucken. Das ist ja sowieso, das ist auch immer noch verpönt. Aber auch mit Untertitel gucken. Auch das war eigentlich ein Novum bisher.
Aber Deutsch ist halt schwere Sprache.
Naja, Deutsch. Und es klingt wohl sehr aggressiv für viele Menschen.
Verstehe ich nicht.
Ich verstehe das auch nicht. genau, also Dark ist aber schon beendet. Das waren 3 Staffeln insgesamt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wir hatten noch ein paar andere Serien, die jetzt mittlerweile schon beendet sind. Das eine war der Versuch Gangster mit Dogs of Berlin. Der zweite Versuch war auch Gangster mit Frankfurt und Skylines. Das hat ja noch dazu geführt, dass irgendeine Produktionsfirma Skylines in Frankfurt die verklagen wollte. Ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Und Zeit der Geheimnisse, das sagt mir aber gar nichts,
ehrlich gesagt. Ich habe mir den Handout hier vorliegen und dachte auch, Zeit der Geheimnisse habe ich doch nie was von gehört. Also ich habe Dogs of Berlin die ersten 2 Folgen gesehen und habe dann festgestellt, ist nicht meins, da brauche ich nicht. Ja. Und deswegen habe ich mich auch von Skylines ferngehalten, wobei der dieser Edin Hasanovic mitspielt, den ich sehr mag. Hab auch von vielen gehört, dass Skylines gar nicht mal so schlecht sein soll. Aber als sie dann halt abgesetzt wurde, dachte ich mir so, ja, ist jetzt auch blöd, jetzt damit anzufangen irgendwie.
Ja. Ja gut, die wollten ja auf den Zug von 4 Blocks mit aufspringen. Mhm. Also ich habe auch nichts davon gesehen, aber auch eben aus den Gründen, weil die jetzt abgesetzt worden sind. Und ist für mich immer ein bisschen schwierig, dann eine Serie anzufangen, wenn man die Vermutung hat, dass sie mittendrin dann einfach endet.
Ja. Ja. Genau, ansonsten haben wir noch ein paar Sachen, die aktuell noch laufend sind, unter anderem die Serie Parfüm. Da weiß ich gar nicht, wie die angekommen ist, ehrlich gesagt. Ich habe das mal mitbekommen, dass sie gestartet hat, aber weiter nichts. How to Sell Drugs Online Fast, da hatten wir ja das letzte Mal drüber geredet, in Abgebinged 28. Die ist ja auch wieder verlängert worden. Dann Wir sind die Welle. Ich meine, klar, das sind auch alles Produktionen, die man so kennen könnte. Ne?
Ja.
Das mit den Biohackers. Da fand ich den Trailer, ehrlich gesagt, immer schon kacke. Das letzte Wort, dann Barbaren, die ja jetzt verlängert worden ist, da können wir nachher drüber reden. Und dann die Kooperationsserien Criminal, wo ja aktuell vor allen Dingen Criminal UK ganz, ganz groß ist. Und die Serie Freud. Habt ihr davon irgendwas noch gesehen?
Ich habe das letzte Wort gesehen und fand diese sehr schön und sehr gut. Kann ich empfehlen. Mhm. Ansonsten Parfüm hat mich nie so richtig interessiert. Und Biohackers finde ich ganz amüsant, weil die Serie hat ja ordentlich draufbekommen von der Kritik. Und in meinem Bekanntenkreis gibt es einige Leute, die haben die Serie auch geguckt und meinten, die ist halt echt nicht so toll. Aber die haben sie ja relativ kurz nach Start sofort schon verlängert in die zweite Staffel.
Ja, vielleicht war sie günstig.
Ich weiß es nicht. Ich kenne halt nur den Trailer und dieses Bild. Also, als ich letztens in Köln unterwegs war, habe ich so eine Hauswand gesehen. Da prangerte wirklich so dieses Werbemotiv von Biohackers und eine grüne Maus. Also scheinen die ja schon echt ordentlich Werbung für zu machen. Ne? Und wir wissen ja, dass Netflix einen Film oder eine Serienfolge als gesehen wertet, wenn man 2 Minuten guckt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht so erfolgreich war, weil die Leute wegen den grünen Maus mal kurz reingeguckt haben.
Kühne, hast du noch irgendwas davon gesehen?
Ich habe nur gesehen How to Sell Drugs Online Fast. Fand die auch sehr gut, bin auch sehr glücklich damit, dass noch eine 3. Staffel davon kommen wird. Hat mir für eine deutsche Serie wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Mhm. Okay.
Aber da habt ihr ja beim letzten Mal schon ausreichend drüber gesprochen, über das Ganze.
Ja. Ich bin mal gespannt, was noch alles so kommen wird. Ursprünglich hieß es ja Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil. Da kommt jetzt auch tatsächlich ein bisschen was, ne? Da müsste man nochmal gucken. Aber das ist ja eher dann trotzdem eine internationale Produktion. Ich würde mir ja gerne, also wenn ich hau jetzt einfach mal so einen Wunsch rein, ne? Ich hätte ja gerne mal so eine richtige Fantasy-deutsche Serie. Sowas wie die Nibelungen oder so, oder Siegfried Saga. Das wäre irgendwie geil.
Ja, also um da schon mal einen Bogen zu spannen zu Barbaren vielleicht, wenn man, also Netflix kriegt das echt hin, dass solche Sachen, die man normalerweise nicht so wirklich mit dem deutschen Kino oder deutschen Serien verbindet, dass sie durchaus international aussehen.
Ja. Also genau, ich weiß nicht, habt ihr noch Wünsche?
Also tatsächlich habe ich mir immer mal vorgestellt, irgendwas über die wahre Schlacht zu sehen, was wir dann ja eben mit Barbaren dann bekommen haben. Da musste ich etwas schmunzeln. Also solche Schlachten-Epos oder sowas, das finde ich eigentlich mal ganz interessant und könnte mir auch vorstellen, dass wir Deutschen da auch gut was machen können. Mhm. Wir haben ja auch eine Geschichte, die da einiges dann bringen kann. Mhm.
Ich habe mir in letzter Zeit bei Netflix viele von ihren eigenproduzierten Sketch-Comedies angeguckt, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Und zwar, das sind Sketch-Comedies, die mir sehr gefallen, die aber im linearen Fernsehen nicht funktionieren würden, weil die zu anarchisch, zu rebellisch, zu anders sind. Mhm. Und die deutsche Comedy-Szene ist sehr facettenreich. Das mag man kaum glauben, weil bei RTL oder Sat.1 immer dieselben Gesichter vor der Kamera stehen. Aber ich glaube, dass nicht nur Netflix, sondern auch Amazon Prime und andere Streaming-Dienste da vielleicht die Gunst der Stunde mal nutzen sollten und auch mal deutsche Comedy produzieren sollten, die halt abseits ist von SketchUp. Mhm. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Ich glaube, da haben wir Potenzial, dass wir da durchaus ein paar richtig schöne Sachen raushauen könnten. Ansonsten ja, gibt es natürlich historisch gesehen in Deutschland einiges, was man machen könnte. Wie wäre es mal was mit dem Zweiten Weltkrieg oder DDR? Ja, und ansonsten haben wir wirklich auch fähige Film- und Serienmacher im deutschen Land, die, glaube ich, auch Netflix so ein bisschen auch als Hoffnungsschimmer sehen, weil ich glaube, die lassen denen mehr Freiheiten als die ARD. Und ich glaube, dass die ARD und ZDF das auch mittlerweile gemerkt haben, weil sie versuchen ja auch wirklich so ein bisschen mitzuhalten. Jetzt mit diesem Babylon Berlin, was sehr gut sein soll, und auch mit diesem Oktoberfest 1900, was jetzt nicht der Bringer war, aber es ging schon mal in die richtige Richtung, ich finde.
Ich glaube auch, dass Netflix mehr Geld springen lässt. Und das ist ja eigentlich häufig ein Problem bei deutschen Produktionen, wenn es mal etwas größer werden soll, dass ja selten so viel Geld oder mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, was dann dazu führt, dass es häufig billig aussieht. Ja. Und wenn wir nachher auf Barbaren zu sprechen kommen, kann ich schon mal insoweit vorweggreifen, die sah ja gar nicht schlecht aus. Die haben sich da ja wirklich Mühe gegeben.
Ja. Da kann ich tatsächlich mal ganz kurz reingerätschen, weil das ist wirklich so. Also das ist eines der größten Probleme, was, glaube ich, mit die deutsche Fernseh- und Filmlandschaft so ein bisschen hat. Vor allen Dingen auch prekäre Arbeitsbedingungen. Ne? Also da werden halt Produktionen dann angesetzt, dann ist das Geld viel zu knapp, dann müsste das halt total schnell durchgepeitscht werden. Es gibt keine Möglichkeiten, richtig daran zu arbeiten, also Kulissen, Ausstattung, Kostüme, viele Drehs zu machen, ne, Drehtage zu machen, dann wird das halt alles so durchgepeitscht, weil halt ein Budget ist da, das muss eingehalten werden, zack, fertig. Ne? Mhm. Und dementsprechend hast du halt auch das Ergebnis. Und hier mal auch gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dem Fall und der Rundfunkbeitrag sind extrem wichtig in diesem Gefüge, weil die auch dafür sorgen, dass die Filmförderung funktioniert. Und ohne richtige Filmförderung kriegen halt viele junge Filmemacher und Filmemacherinnen halt keine Chance, in diese Produktion einzusteigen und dementsprechend halt dort auch Karriere zu machen, was wiederum dazu führt, dass unsere Film- und Serienlandschaft dementsprechend halt wieder aussieht. Es ist ein fucking Teufelskreis.
Das ist das erste Mal, dass ich irgendwen gehört habe, der positive Werbung für die GEZ macht. Aber du hast recht damit.
Ja, ich mache das gerne und alle hassen mich dafür, aber das ist okay.
Ja, trotz allem finde ich bei der Filmförderung sind ein paar Sachen, die mich stören. Zum einen, dass die deutsche Filmförderung wirklich kein Herz fürs Genre-Kino hat.
Ja, definitiv. Ne,
das
ja.
ist, also das finde ich echt zum Kotzen. Also es wurde halt ab und zu mal versucht, deutsches Genre-Kino zu machen, aber das ist meistens gescheitert. Die deutschen Genre-Filme, die wirklich funktioniert haben, also aus meiner Sicht, waren immer die, die wirklich independent gedreht wurden. Mhm. Das ist sehr schade. Und es ärgert mich halt einfach zu Tode, dass solche Antifilme wie Die Hochzeit oder Klassentreffen 1.0 wirklich Kohle bekommen ohne Ende. Ja. Und Genrefilme fast gar nichts oder wenn, dann nur marginal. Und das müsste man ändern, wirklich. Also ich will ja gar nicht, dass das deutsche Kino dann in 10 Jahren der ultimative Hotspot ist für Horrorfilme oder so. Aber es sollte vielleicht bewiesen werden, dass das deutsche Kino mehr kann als romantische Komödien und Problemfilme.
Ja, und hier mal einen Vergleich zu machen. Südkorea ist durchaus vergleichbar mit Deutschland. Ne? Mhm. Nicht in allen Belangen, aber so von der Filmlandschaft her und von der Kinolandschaft her. Und guck dir mal dessen Filme an.
Ja.
Und guck dir mal unsere Filme an.
Ja. Also ganz ehrlich, in Südkorea wird
dann sowas. Aber wir haben Till Schweiger.
Ja. Ach, ja. Ja, weißt du, in Südkorea wird dann sowas gedreht wie Ice Hot the Devil und wir bekämen dann wahrscheinlich sowas wie in Teufels Küche oder so. Das ist.
Ja, genau. Also es ist wirklich ein Trauerspiel. Ja. Aber genau, also da bieten halt Streaming-Dienste eine gute Chance, weil da halt natürlich auch Kohle da ist. Geld winkt, nicht immer, aber öfter tatsächlich. Und da auch Mut besteht, in gewisse Richtungen zu gehen und auch andersartige Produktionen auch einfach zu machen. Mhm. Genau, und deswegen haben wir jetzt auch Die Barbaren bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe dann irgendwann, ich glaube, dieses Jahr erst davon gehört, dass die kommt, ja. Und dachte mir so, ui, cool. Und habe dann irgendwann 3 Monate später festgestellt, das ist ja eine deutsche Serie. Und war dann so von wegen so, oh, na, ob das was wird. Genau, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Also ich hatte gehört, dass Netflix da was plant und dachte mir, geil, weil Varusschlacht, das war auch so damals in meiner Schulzeit, der Geschichtsunterricht, immer so total mein Ding. Also da hatte ich echt wirklich, das war die Zeit in der Schule, wo ich da saß, was gelernt habe und Spaß dabei hatte. Und war dann auch sehr angefixt. Und dann kam halt plötzlich der erste Teaser oder war es ein Trailer, ich weiß es nicht mehr. Und dann dachte ich mir, okay, Deutsch, okay. Und ich muss auch sagen, dass der erste Trailer mich auch durchaus angefixt hat. Und dann habe ich mir sie halt bei Netflix halt vorgemerkt. Und am Starttag bekam ich dann eine E-Mail, die sagte, hallo, da ist eine Serie, die du dir vorgemerkt hast, die ist jetzt da. Und dann habe ich halt mit der Sichtung begonnen.
Mhm. Ich muss zugeben, ich habe die vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte dann gerade gerade nach einer Serie gesucht. Und dann ist mir Barbaren dann im Endeffekt ins Auge gesprungen. Und dann sagte ich, ach, okay, Varusschlacht klingt erstmal cool. Guckst du dir mal an. Also mir war gar nicht bekannt, dass diese Serie kommt. Ich habe aber auch nicht wirklich nachgesucht oder mich da irgendwie eingelesen oder so.
Also für mich war relativ schnell klar, ich muss die gucken, weil alles, was mit Römer zu tun hat, ist so mein Ding. Also wäre ich sowieso nicht drum herum gekommen, egal ob das eine deutsche Serie gewesen wäre oder nicht.
Ich stelle mir gerade vor, wie Netflix so vorschlägt, so Dokumentation, die Geschichte des Römertopfs. Und Thomas sagt, ja geil.
Geil, Römertopf. Ah. Ich hätte mir das jetzt brutaler und blutiger vorgestellt, aber okay. Mal zu den kreativen Köpfen, die hinter dieser Serie stehen. Das eine ist Andreas Heckmann. Der war unter anderem Autor bei der sehr, sehr erfolgreichen und richtig kongenialen Serie Cobra 11. Eine der besten Action-Serien aller Zeiten.
Neben der lustige, Clown.
Ja. Genau, stimmt, das war der Clown. Oh, die kommt ja zurück, ne? Oh.
Auf RTL Nitro oder so. Ja, geil. Ne?
Der hat aber auch eine chinesisch-deutsche Co-Produktion gemacht, Out of Control 2017. Also mal irgendwie was Interessantes nebenbei. Mhm. Und dann haben wir einmal Arne Nolting und Jan-Martin Scharf, die beide unter anderem Autoren waren bei Club der Roten Bänder und der Serie Rampensau.
Ja. Und auch Weinberg. Weinberg war, glaube ich, eine TNT-Produktion. Mhm. Das war, glaube ich, die große TNT-Produktion vor vier Blocks. Das war so eine deutsche Mystery-Serie, die ich damals gesehen habe und da schon gemerkt habe, okay, die ist nicht perfekt und hat ein paar Krankheiten, aber die geht in eine Richtung, die ich gut finde.
Ja.
Deswegen war ich auch noch ein bisschen mehr dann auf der Bahn gespannt, als ich erfahren habe, dass halt unter anderem der Arne Nolting da mitgemacht hat.
Ja. Gut, damit starten wir doch einfach mal. Gehen wir doch mal rein in die Varusschlacht. Kann da mal jemand beschreiben, worum es denn geht? Kühne, magst du vielleicht?
Ich lasse es, glaube ich, lieber den Stu machen, wenn der sich in der Schule damit beschäftigt hat. Dann. Okay, ich will mich hier an der Stelle nur nicht blamieren, deswegen Stu, bitte.
Nein, es spielt halt zur Zeit, als die Römer versucht haben, die germanischen Gebiete so zu erobern und haben schon einiges erobert. Und die wollen halt eben ja, Steuern eintreiben, nenne ich es mal. Und das gefällt den Barbaren, nenne ich es mal, gar nicht so richtig. Problem ist halt, dass die Barbaren nicht ein Volk sind, sondern so ganz verschiedene Stämme, die sich auch untereinander nicht immer so friedlich gegenüberstehen. Und dann kommt es dazu, dass ein römischer Legionär, der einen etwas höheren Stand hat, ich weiß gerade nicht welcher, halt auftaucht und dann erfahren wir nach einiger Zeit, dass dieser römische Legionär Arminius ist, der Sohn eines dieser Stammesführer, der damals für den Frieden einfach den Römern überlassen wurde und halt in Rom eine Ausbildung genossen hat. Und ja, es kommt halt nach und nach dazu, dass Arminius die Seite wechselt und seinem Ziehvater Varus quasi ja, in eine Falle lockt, die dann zu dieser Varusschlacht führt. Und du hast ja irgendwie gesagt, begeben wir uns mal zur Varusschlacht, das sollte gesagt werden. Die kommt wirklich erst zum Schluss dieser ersten Staffel.
Ja. Ja. Genau. Man muss dazu erwähnen, dass, also es gibt auch schöne historische Analysevideos zu dieser Serie. Man muss aber wirklich erwähnen, dass die sehr frei damit umgeht, mit der ganzen Thematik. Das liegt aber auch daran, dass natürlich alle Überlieferungen der Varusschlacht teilweise Jahrzehnte später erst gemacht worden sind.
Ja.
Das heißt, dass wir quasi davon wissen, unter anderem aus den Tacitus heraus, liegt halt eher später heraus, ne? Also als der Quelle. Das heißt, wir haben immer Zweitquellen dafür. Aber natürlich, so eine Figur wie der Arminius beispielsweise sind halt historisch belegt und gab es auch. Okay. Das, was wir aber als Serie da bekommen, ist, glaube ich, eher sehr frei in seiner Interpretation.
Ja, das auf jeden Fall. Zum einen halt, wie du schon sagtest, es gibt keine wirklichen vertrauenswürdigen Quellen, nenne ich es mal, weil die Germanen damals auch nicht besonders fit im Schreiben waren. Das war nicht so ihr Ding. Das war mehr so das Volk der Mundpropaganda, nenne ich es mal.
Ja.
Aber mich hat sich gestört und ich habe aber auch Essays oder Video-Essays dazu gesehen und auch Artikel gelesen, wo Experten auch durchaus beeindruckt sind, dass einige Sachen wirklich sehr authentisch sind.
Mhm.
Ja, von daher, ja, also ganz ehrlich, wer jetzt von der Serie erwartet, dass sie, dass diese Varusschlacht und der Weg dorthin historisch absolut akkurat wiederbildet, ich glaube, das ist nicht die Aufgabe dieses Films. Dafür gibt es Bücher und Dokumentarfilme oder Reportagen wie Terra X im ZDF. Ja, ich glaube, das sollte klar sein.
Also ich kann dazu so viel sagen, ich habe einen guten Freund, der hat Geschichte studiert und der hat gesagt, dass er nach 10 Minuten oder einer Viertelstunde ausgemacht hat, weil er sagte, das ist geschichtsmäßig nicht ganz so adäquat verfilmt oder dargestellt, wo er dann einfach sagte, nee, ihn würde dann mehr die Geschichte dahinter interessieren. Und er musste dann wirklich ausmachen, weil das alles noch sehr, sehr frei war, was da gezeigt worden ist.
Ja. Genau, aber ich glaube, das Historische spielt erstmal so nebensächlich. Wie gesagt, das ist so der Startpunkt dafür, dass wir diese Serie auch bekommen haben. Und natürlich gibt es auch diese Schlacht und wir erleben sie tatsächlich auch. Mich hat so ein bisschen die Laufzeit gewundert, weil das ist ja eigentlich mehr so auch eine Miniserie mit 6 Folgen, also 40 bis 50 Minuten. Mhm. Und ich hatte auch erst eigentlich, ich glaube, ich habe es sogar gelesen gehabt, keine Ahnung, dass es auch eine Miniserie sein sollte und nicht noch eine zweite Staffel bekommt.
Ja, dachte ich eigentlich auch. Und dann war ich auch ein bisschen verwundert vom Ende der Serie. Wir machen ja gleich wahrscheinlich noch einen Spoilerbereich, deswegen.
Ja.
Ne? Aber dann habe ich was gelesen, und zwar, dass die erste Staffel Barbaren hat einen neuen Netflix-Rekord aufgestellt. Und zwar mehr als 37 Millionen Haushalte weltweit haben die Serie oder die erste Staffel in den ersten 4 Wochen geguckt. Und das ist ein Rekord für eine nicht englischsprachige Netflix-Serie. Den Vorgängerrekord hielt eine mexikanische Serie, die heißt hierzulande, glaube ich, Dunkle Leidenschaft. Und die hat es geschafft, innerhalb von 4 Wochen rund 35 Millionen Mal gesehen, also angeklickt zu werden, nenne ich es mal. Und ich finde, das ist es, ich meine, klar, wir wissen, Netflix frisiert die Statistiken, um es mal so zu sagen, ganz gerne. Ja. Also das ist jetzt Wahrheitsgehalt, sagen wir mal, hingestellt. Aber ich glaube, sie würden das nicht raushauen, diese Info, wenn es nicht doch ein bisschen Wahrheitsgehalt dran wäre. Und ich finde, das ist eine beachtliche Zahl.
Ja, aber ich habe, also gerade bei der letzten Folge, das Gefühl, dass die eben auf Staffel 2 aufbaut.
Ja, klar.
Also
klar.
Da sind so viele Dinger drin. Nur, müssen die ja vorher gewusst haben.
Ja,
also
klar,
nur
die Bestätigung, dass die zweite Staffel kommt, kam ja nicht direkt zum Start der Serie, sondern erst, glaube ich, ein paar Wochen danach, 3, 4 Wochen später.
Mhm. Okay. Ja?
Deswegen wahrscheinlich haben die Macher schon gehofft, okay, lass uns da mal was noch weitermachen, denn es ging ja auch noch weiter mit diesem Armenius. Aber jetzt kommt halt eben erst die Bestätigung von Netflix, dass sie auch wirklich grünes Licht dafür gegeben haben.
Mhm. Es macht ja auch Sinn, weil die Serie heißt ja auch nicht Varus-Schlacht, sondern die Barbaren. Ne? Also von daher ist es ja auch wurscht gewesen, glaube ich. Ich starte jetzt einfach mal, bevor wir dann nachher in den Spoiler-Bereich kommen. Ja. Du hattest es schon gesagt gehabt, die Ausstattung ist echt gut. Und das muss ich nochmal bestätigen. Also ja, klar, in manchen Szenen und Bereichen denkst du dir eher so, ja, ist ganz nett. Mhm. Dazu zähle ich unter anderem das Römerlager, was durchaus zu kritisieren ist. Ich weiß nicht, du hattest das in deinen Analysevideos, ist es vielleicht gesagt worden? Ist das akkurat? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ich habe leider zu den Römerlager nichts gefunden, sondern nur zu den Dörfern der Germanen.
Ah, okay.
Und da wurde halt gesagt, dass die Behausungen durchaus akkurat sind. Das Problem ist halt, die Germanen haben halt hauptsächlich mit Holz gebaut und das verrottet halt in einer Zeit.
Ja.
Was wohl nicht akkurat gewesen sein soll, ist die Kleidung der Frauen. Zitat aus dem Video, den die Germanenfrauen trugen damals wohl mehr die Modemarke Kartoffelsack. deswegen sind die Gewänder jetzt schon ein bisschen anders geschnitten, wobei ich es da auch schön finde, dass sie nicht auf zwanghaft sexy gemacht wurden. Ne?
Ja, genau. Ne, also insgesamt ist die Ausstattung wirklich auch sehr gut, auch von der Produktionsvalue her tatsächlich auch wirklich gut. Also das sieht man gerade bei den Römern, bei den was die anhaben und sowas. Und natürlich auch am Ende der Schlacht, das finde ich richtig gut. Ich hatte am Anfang der Serie trotzdem massive Probleme da reinzufinden, was irgendwie an den Figuren liegt, an den Schauspielerinnen und Schauspielern an manchen Stellen. Das war mir typisch deutsch, hätte ich fast gesagt. Ich kann es noch nicht mal beschreiben. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht können wir das irgendwie aufdröseln, damit ich mal ein paar Worte dafür finde, um das besser zu beschreiben.
Also, es war in den ersten Minuten wie eine Folge GZSZ. Also, das war das Erste, was ich gedacht habe, wenn man das Pärchen im Wald sieht und dann kommt 10 oder ein paar Minuten später raus, dass die Frau davon, also die Thusnelda, jemand anderem versprochen ist und die Liebe heimlich sein muss und niemand darf davon wissen, wo ich schon dachte, ja, will ich aber nichts von wissen. Das interessiert mich nicht. Ich will Römer, ich will Schlacht, ich will sowas sehen. Und man wird im Endeffekt in eine, ja, in eine Dreiecksbeziehung reingeworfen. Und das halte ich nicht für den besten Start dieser Serie. Es wäre okay gewesen, das im späteren Verlauf zu zeigen. Aber so die, wenn die ersten Minuten eben dieses zeigen, dann fühlt es vielleicht für manche auch in eine falsche Richtung, dass sie sagen, nee, ist thematisch überhaupt nicht meins.
Ich finde, das ist eine große Kunst bei einer Serie. Ich finde, die erste Folge einer Serie, die ersten 5 Minuten sind oftmals entscheidend. Ja. Und ich habe mal so nachgedacht und die Serien, die ich halt toll finde, die haben immer einen total klasse Anfang, der so gut ist, dass du dann diese Folge auch wirklich durchguckst, auch wenn sie vielleicht danach schwächer wird, ja. Aber nimm als Beispiel Breaking Bad, da hast du so ein Foreshadowing. Da steht dann plötzlich dieser Typ mit der Unterhose in der Wüste. Ja, das macht schon mal neugierig. Aber bei Barbaren war es bei mir auch so, der Anfang, ich dachte, hatte echt keinen Bock mehr. Nach 10 Minuten dachte ich schon, oh nee, bitte. Und um das schon mal zu sagen, es wurde besser, aber so ganz erholt von diesem Ersteindruck hat sich die Serie bei mir nicht.
Ja, genau, ich muss das auch unterstreichen. Also es wird definitiv besser, spätestens ab Folge 3, 4, ja, eher 4, 5 und 6. Ist ein besserer Flow drin, ein bisschen bessere Action-Geschwindigkeit und die, ich nenne es jetzt tatsächlich mal, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind so ein bisschen an die Seite gestellt, weil sie viel reagieren und agieren müssen. Mhm. Aber so die ersten Folgen hatte ich wirklich Probleme mit. Den einzigen, den ich so halbwegs ernst nehmen konnte, war halt der Arminius, der Lawrence Rupp. Mhm. Beim Rest habe ich wirklich meine Schwierigkeiten gehabt und ich kann einfach nicht beschreiben, woran es liegt. Und ich hatte noch ein zweites Problem, was komischerweise bei mir immer bei deutschen Serien irgendwie ist. Bei How to Sell Drugs Online Fast war es genauso. Ich habe manchmal das Problem, dass ich die nicht verstehe. die nuscheln.
Dieses Mal hatte ich genau das Gleiche. Also ich habe es mir auch aufgeschrieben. Eines der größten Kritikpunkte finde ich, dass ich die manchmal überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. Ich war mir dann nicht sicher, ob die in einer anderen Sprache sprechen oder ähnliches, weil die so genuschelt haben, dass Wörter und manchmal sogar ganze Satzfragmente einfach fehlten. Ich habe sie nicht verstanden.
Ja. Bei mir war das Problem, dass ich halt viele Sachen, die da gesagt wurden, die waren mir egal. weil es wurde ja schon angesprochen, es gibt ja diese Dreiecksgeschichte. Ja. Und ach nee, also das würde mich, glaube ich, auch in der amerikanischen Serie dann stören. Weil ja, also ist ja okay, dass da irgendwie noch ein bisschen Romantik und Liebelei und Familienzwistigkeiten gerne, okay, kann ich verstehen. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass es dazu führt, dass der eigentliche Kern dieser Serie dadurch verwässert wird. Ich hatte oft das Gefühl, bei so den einzelnen Folgen, die halt so 40 bis 50 Minuten gehen, dass da gut und gerne 10, 20 Minuten einfach wegfallen könnten für mich. Mhm. Und ich war oft davor, wirklich vorzuspulen. Ich habe es nicht getan, aber ich war oft kurz davor, weil es mir einfach egal war. Ich fand einfach so viele Sachen so viel interessanter als jetzt halt eben diese Dreiecksgeschichte, die sich dann nach und nach entwickelt, ne?
Also was mir noch bei der ersten Folge aufgefallen ist, als ich die beendet hatte, ich konnte mir die Namen auch einfach nicht merken. Also irgendwie haben die Personen oder die Figuren mich gar nicht so sehr abgeholt, dass ich nach der ersten Folge dachte, ja, wer werden das jetzt eigentlich überhaupt? Und das hat sich aber später, muss ich zugeben, gebessert. Also dann haben sie vielleicht den Fokus etwas anders gelegt. Aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht an der Hülle an Figuren, an der Menge der Figuren oder ähnliches. Aber ich konnte mir wirklich nach der ersten Folge, hättet ihr mich nach irgendeinem Namen gefragt, hätte ich gesagt, ja, das ist die Frau und das ist der gut angezogene Typ. Und der andere ist der schmuddelige Typ. Ich hätte es nicht hingekriegt.
Also ich kann dir ja nach den 6 Folgen 4 Namen noch nennen. 2 davon konnte ich auch vorher schon nennen, nämlich Varus und Arminius. Und Tusnelda und Volkwin, die habe ich mir irgendwann so drauf geschafft.
Ja. Ja, gibt's ja, also wenn wir nachher im Spoiler-Bereich drüber reden, habe ich noch ein paar andere Dinge, die ich da gerne ansprechen möchte, weil mir geht das manchmal auch ein bisschen zu schnell an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise es wird so glatt gebügelt. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Da wird dann halt gesagt, dass dieses eine Volk, also es wird nicht gesagt, aber es wird so dargestellt, als wenn dieses eine Volk das Dorf ist. Und sowas nervt mich, gerade in historischen Serien, weil das kann man auch einfach durch ganz kleine Dinge anders machen. Vikings zum Beispiel oder Last Kingdom, ja, die machen das da sehr, sehr gut. Hier war das eher so, oh. Lustigerweise habe ich ganz viele Kommentare auf IMDb gesehen gehabt, von wegen, ja, besser als Vikings und Last Kingdom, beste Serie ever. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht habe ich es einfach nur nicht verstanden. ich weiß es nicht. Genau, also es gibt auf jeden Fall viele Stolperstellen, die diese erste Staffel noch hat. Nichtsdestotrotz, um da auch mal eine Lanze zu brechen, hatte ich am Ende dann doch irgendwie Spaß damit. Also wenn ich erstmal die ersten Folgen so beiseite geschoben hatte und dann drin war und auch diese Namen irgendwie halbwegs auf die Kette hatte, manche Figuren ignorieren konnte, wie zum Beispiel den Vater von Tusnelda, den hätte ich gleich erschlagen, dann funktioniert das nachher ganz gut. Und gerade die letzte Folge liefert da auch gekonnt ab an der einen oder anderen Stelle, sodass man am Ende durchaus, ich meine, wir reden da über 4 Stunden Lebenszeit, ne, nicht schmerzhaft auf diese Serie zurückguckt.
Ja, aber ich finde, das ist einfach ein sehr großer Kritikpunkt, den ich an der erste Staffel habe. Mir ging es auch so, dass die ersten 3, 4 Folgen war so, oh, und dann ging es halt, aber die gehören halt auch dazu. Mhm. Ne? Und ich musste, wie ich schon sagte, mich mehrfach überwinden, nicht vorzuspulen. Und ganz ehrlich, das ist kein Anzeichen für eine gute Serie. Eine gute Serie, die nimmt dich halt gefangen, und zwar von Anfang bis Ende. Und das ist bei Barbaren, bei mir zumindest, nicht der Fall gewesen.
Also ich werde im Spoiler-Part noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich bin auch eher beim Stu. Ich will die Serie gerne gut finden, weil ich die Ausstattung gut finde. Ich finde es schön, dass man im Endeffekt mal ein Genrewerk aus Deutschland bekommt, was gut produziert ist. Ich will sie eigentlich gut finden, bin aber auch sehr zwiegespalten, weil viele Sachen nicht funktionieren. Ich will gar nicht darauf eingehen, wenn in der Serie mal irgendwelche Handlungsstränge wegfallen. Aber es ist mir gerade bei Barbaren so arg aufgefallen, dass manche Sachen aufgegriffen werden und dann nicht mehr weiterverfolgt werden. Die sind einfach nicht mehr existent. Es ist einfach egal, was da passiert. Und das hat mich die ganzen Folgen über gestört, wo ich mir dachte, hey, geht doch da drauf mal wieder ein. Oder erzählt mir das doch weiter. Ich möchte ja wissen, warum, wieso, weshalb. Und das wird einfach gänzlich weggelassen.
Ja. Und ich wage die Prognose, dass ich mir die 2. Staffel angucken werde und dann nach 1, 2 Folgen wirklich dann sage, nee, ich habe keinen Bock mehr. Weil wir haben ja, das kann man ja verraten, ich meine, das ist ja bekannt, wir haben am Ende die Varusschlacht. Also das, was wir sehen wollten, ja. Das, was der Aufhänger ist. Und ich sehe aktuell von meiner Seite jetzt irgendwie nichts mehr von Interesse. Also die Serie hat das abgeliefert, was ich sehen wollte, und das auch sehr gut, ja. Aber sie hat es nicht geschafft, mir jetzt irgendwie einen Köder da hinzulegen, wo ich sage, oh ja, es ist interessant und spannend, da will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Das hat sie gar nicht geschafft.
Das sehe ich anders. Okay. Also auch da werden wir im Spoiler-Part bestimmt noch drauf eingehen. Mich würde auch interessieren vielleicht, wie ihr das sehen würdet, wie ihr glaubt, wie die 2. Staffel aufgebaut ist. Aber es werden ja zum Schluss so noch so kleine Akzente gesetzt, wo ich mir wirklich vorstellen kann, okay, wenn man das weiter verfolgt, ein bisschen konzentrierter auf diese Konflikte eingeht, das kann durchaus gut werden.
Also klar, es kann gut werden, das schließe ich nicht aus, nur so wie die Serie das mir bislang verkauft hat, hat es bei mir nicht gefruchtet, nicht funktioniert.
Ich hätte gerne einen Braveheart gegen Römer, das wäre geil. um das mal abzuschließen, dann können wir, glaube ich, in den Spoiler-Bereich übergehen. Im Oktober kamen 2 so historische Serien, fast zeitgleich, eine Woche versetzt. Das ist einmal Barbaren und einmal das französische La Révolution auf Netflix. Und lustigerweise ist ja Barbaren abgegangen wie sonst was, durch die Decke, international 12.000 Bewertungen auf IMDb, 7,3, ne? Und bei La Révolution sind es nur 3.000 Bewertungen und 6,5. Und die Serie fand ich 1.000-mal besser als Barbaren.
Und ja, aber so da waren auch Glück, Zombies dabei, ne?
Das darfst du nicht vergessen. Aber so wie ich mein Glück kenne, wird wahrscheinlich die abgesetzt oder nicht verlängert und von Barbaren kriege ich dann noch eine zweite Staffel. Das ist wirklich ärgerlich. Hier nochmal eine Empfehlung, guckt euch La Revolution an, das ist wirklich eine Top-Serie.
Aber, hast du Zombies gesagt? Dann will ich da mal reinschauen. Ja, Zombies.
Aber man sollte vielleicht sagen, La Revolution ist halt schon alternative Geschichte, ne? Das sollte gesagt werden.
Ja, genau. Also die Erwartungen nicht drangehen, dass es eine historische Serie ist. Es ist eine Zombie-Serie.
Mit historischem Setting, ja, okay.
Ja. Gut, dann lasst uns doch mal in den Spoiler-Bereich übergehen.
Warte, eine Sache, glaube ich, sollten wir noch kurz besprechen, die wir spoilerfrei abhandeln können. Und zwar, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass die Serie ja, ich nenne es mal, einen Kniff macht. Und zwar, dass sie zweisprachig funktioniert. Nämlich, die Germanen sprechen halt Deutsch. Oder wie Thomas es nennt, Nuschel. Und, und die Römer sprechen halt Latein. Ja. Und ich muss sagen, ich kann es verstehen, dass sie es gemacht haben. Und ich fand es jetzt auch nicht störend. Aber irgendwie so richtig überzeugt davon war ich nicht.
Vor allem hätten die anderen ja altgermanisch reden müssen. Das wäre lustig gewesen.
Also mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich fand es sogar eigentlich ganz, ganz gut so. Ja. Also,
genau. Darf ich mal ergänzen, weil ich fand es auch gut und es macht eigentlich auch Sinn, weil ich meine, die Serie heißt ja Barbaren.
Ja.
Also aus Sicht der Barbaren erzählt und natürlich sind für die,
wie gesagt,
die
Fremden. Es macht Sinn historisch, nur ich hatte halt oft das Gefühl, weil, sagen wir wie es ist, Latein ist halt eine tote Sprache. Und ich hatte halt.
Die Römer sind ja auch alle tot, ne?
Ja. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass sich diese Dialoge oftmals mehr anhören wie ein Vokabeltest.
Naja, aber so ist Latein nun mal.
Ja, deswegen, ich weiß jetzt, die Leute, die auf historische Akkurität pochen, die würden mich jetzt erschlagen, aber ey, ich hätte kein Problem gehabt, wenn die Römer Italienisch geredet hätten.
Okay, vielleicht machen sie noch ein lateinisches Rap-Battle in der zweiten Staffel.
Ja, okay. Wollte ich nur kurz erwähnt haben und jetzt können wir gerne spoilern.
Gut, dann möchte ich auch noch, glaube ich, eine Sache sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Ich fand die für eine deutsche Serie überraschend brutal.
Ja, da muss ich sagen, ja, es gab ein paar brutale Szenen. Ich will aber ganz ehrlich sagen, ich hätte mir ein bisschen noch mehr Blutmatsche gewünscht.
Ja, ich auch.
Ja.
Na gut, dann sehe ich das als einziger so.
Dann nochmal eine Empfehlung an La Revolution, da ist das nämlich so.
Thomas, du hast mich.
Ja. Yeah.
genau, also ja. Dann will ich jetzt aber tatsächlich mal starten. Dann sei hiermit die Warnung ausgesprochen. Ab sofort spoilern wir und genau, starten direkt. Ich darf gleich.
Ja, bitte, ne? Bitte.
Diese Dörfer, ja, das nervt mich wirklich. Die kommen da ständig hin zu diesem Stammesfürsten, der ich habe den Namen wieder vergessen, Brugdera, ich weiß es gerade nicht. Und tun so, als wenn die Information, die der Stammesfürst da bekommt, also quasi der Vater ja von Tusnelda, der Vater von Arminius. Und dass dann quasi dieser ganze Stamm verteilt über aktuell, wenn man das heute sieht, 3 Bundesländer mit, keine Ahnung, tausenden Dörfern gefühlt, alle gleichzeitig Bescheid wissen. Ich hasse das. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich sowas sehe.
Naja, also wie gesagt, die Germanen hatten noch keine richtige Schrift, aber dafür hatten sie WLAN.
Schick mal eine E-Mail rum. Okay.
Also ja. Das fand ich auch seltsam, weil ich dachte mir auch, okay, das ist irgendwie der Obermufti von den Barbaren, ja, aber gefühlt wohnt der in einem mickrigen Dorf oder so. Das ist ungefähr so, als würde die Bundeskanzlerin nicht in Berlin sitzen, ja, sondern in, was weiß ich, Castrop-Rauxel. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ich hatte auch das Gefühl, es gibt nur dieses eine Dorf.
Ja, genau, ja.
Ich empfand das Dorf auch als sehr klein.
Ja, total.
Also da waren 4 Häuser oder sowas, vielleicht.
Und dann kommen die Römer um die Ecke und wollen halt 3 Ziegen haben. Yeah.
Vielleicht ist es ja sogar so, dass die Römer einfach nur glauben, dass es der Obermufti von den Barbaren ist. Und in Wirklichkeit ist das irgendwie, vielleicht ist es dieser Obermufti.
Der Hausmeister.
Nee, der erste Reichsbürger des Deutschlands.
Genau, also damit hatte ich durchaus wirklich Probleme an vielen Stellen, neben dieser Dreiecksbeziehung, die ganz ehrlich so richtig klischeehaft abläuft und so fucking vorhersehbar, von wegen, oh, du bleibst hier im Wald, ich muss Thusnelda heiraten, damit die mich anerkennen, aber danach gebe ich sie dir wieder.
Ja.
Aha, alles klar. Und was macht der Trottel natürlich? Betrinkt sich alleine im Wald am Lagerfeuer. Mitten auf dem Weg scheinbar. Das ist auch so geil, ey. Und natürlich verlieben die beiden sich dann, Thusnelda und Arminius, so unsterblich ineinander. Und dann stellen sie halt fest so, oh, der Volkwin, der ist ja noch da, ne? Wo kommt der denn
jetzt her? Der hockt doch irgendwo im Wald rum.
Und das hat mich ein bisschen an Pearl Harbor erinnert, wo man auch glaubt, irgendwie Josh Hartnett oder Ben Affleck ist tot. Ja. Und dann so, oh, du lebst ja noch. Ja, wo ist meine Frau? Ja, weißt du, dumme aber, Geschichte, aber.
Ja, also das war wirklich, oh.
Ja, also du hattest dann auch so viele Elemente, auch dass er dann ja vermeintlich tot ist. Und dann hat sie ja sich ja dann auch für den Arminius entschieden, weil ja Volkwin dann in deren oder in ihrem Glauben dann gestorben ist. Und er sieht dann den Volkwin irgendwo in so einem Käfig hocken und will ihn erst nicht ansprechen. Und also ganz ehrlich, passt für mich in 3 Folgen GZSZ rein, das Ganze.
Welche Szene ich ja irgendwie lustig fand, wo sie in diesem Römerlager sind und dann halt fliehen. Und die Römer haben aber schon Alarme geschlagen. Und dann dieser eine dann irgendwie diese Geschichte von den Wölfen erzählt. Was macht man, wenn man von Wölfen umzingelt ist? Und ich dann so, oh, was machen sie jetzt? Was für einen ausklügelten Superplan hacken sie jetzt aus?
Einfach rausgehen.
Einfach rausgehen.
Das war auch geil, ja.
Was war denn das auch für eine Szene, wo die Wachen an dem Tor stehen? Die beiden kommen hin, der Barbar, der Feind der Römer. Ja, das ist eine Hure. Ja, dann komm rein. Weiß ich nicht. Also da muss doch irgendwie auch mal die Wache nachfragen.
Ja, also wie gesagt, diese Szene, als sie da rausspazieren, die fand ich wirklich lustig, weil, weißt du, die Römer schlagen Alarm und wissen halt, dass man Barbaren gefährlich und so, und dann spazieren diese Barbaren einfach durch diese Römer durch, ganz cool, und nur weil sie nicht rennen oder so, die Römer, ist das so ein bisschen, sind die Römer so ein bisschen geeicht wie der T-Rex in Jurassic Park? Keine Schnellbewegung.
Ich sehe dich auch nicht.
Auch der Zaun, wo die drunter hertauchen, du hättest auch drüber klettern können ohne Probleme.
Oh, das war mit dieser Kacke, war auch ein Ding, ne? Die warten da ja durch Scheiße. Also quasi, ja, also richtige Kacke, ne?
Ja.
Und danach sind sie wieder sauber, weil sie sich irgendwie abgewischt haben. Aber stinken halt auch nicht. Also es fällt kein auf, dass die Römer da quasi bis zu, keine Ahnung, was stinken nach Kacke.
Die hatten ein gutes Zeh, glaube ich, schon weg dabei. Was willst du machen?
Das war auch so, wo ich mir dachte so, oh Mann, Leute.
Duftbaum-Kiefernfrische.
Mhm. Hey, ich habe mich jetzt als Römer verkleidet. Jetzt rieche ich nach Rosen. Übrigens mal ein lustiger Fun-Fact, dieser Übersetzer, den Varus hat. Mhm. Der ja immer so ein bisschen umherschwänzelt und wo du dann denkst so, na, was macht der jetzt? Mhm. Verrät er jetzt irgendeinen und ist so ein bisschen spionmäßig unterwegs? Der wird gespielt von Nikolai Kinski. Das ist der Sohn von Klaus Kinski. Mhm.
Und dem seine Rolle fand ich am Anfang ja, tat er mir leid, weil ich ihn schon verstanden habe, weil ich dachte, ja Leute, ganz ehrlich, der hat recht. Ne? Gibt ihm nur einfach die Ziegen. Also ganz ehrlich, ihr habt, sonst habt ihr, ne, sind halt die Römer, die haben halt einfach den, ja, die größere Armee und dachte eine Zeit lang auch, dass dem seine Figur sich interessant wandelt, aber nee, sie wird halt dann zum Verräter, also das ist so und auch so uninspiriert und alleine halt, wenn er auch schon da so rum, also wenn er da am Ende der Staffel dann am Lagerfeuer sitzt und so diese Blicke austauscht, das war mir zu übertrieben. Also, die haben Glück gehabt, dass es damals kein Fernsehen und Kino gab, weil sonst hätte jeder, der da mitgesessen hat, gesagt, so, warte mal, diese Blicke kenne ich von James Bond schon.
Da wird doch was ausgeheckt.
Ja.
Um mal was Positives reinzuwerfen. Mhm. Wie gesagt, die letzte Folge, die fand ich tatsächlich ganz spaßig und interessant. Unter anderem, weil Thusnelda ja so tut, als wenn sie quasi von Göttern erleuchtet. Sie muss ein Opfer bringen, damit sie die
Opfer. Das hat mich so abgenervt. 6 Folgen lang. Opfer. Und immer wieder diese dezenten Hinweise auf das Auge. Weißt du, so, oh Kopf. Und irgendwo ich dachte, Kind, schneid dir endlich ein Auge raus.
Es ist, genau, da hat sie es ja dann endlich getan, ja. Das war dann okay. Blöd fand ich halt diese Szene, wo
hat die sich das Auge rausgeschnitten?
Nein, ja,
nicht wirklich, aber sie verletzt sich
so. Ja, die hat sich dann nur mit dem Messer so ein bisschen geritzt.
Ja. Aber wenn du dir halt dein Auge aufritzt, dann ist es halt putt, ne?
Ja, aber das war doch nicht verletzt. Ja gut, okay. Jetzt fällt weiter. Ich dachte, sie hat sich einfach nur irgendwie eine Narbe zugefügt.
Also, nee.
Also ich hätte, und auch ein bisschen dumm, hätte ich aber gesagt, ja, okay, nimm meinen kleinen Zeh, den brauche ich nicht.
Genau, stimmt. Ich opfer meinen kleinen Zeh. Ja. Genau, dumm fand ich halt, wie dieser kleine Barbarenstamm mit seinen 10 Leuten da abhaut. Und alle so, oh, jetzt schaffen wir es nicht mehr.
Ist geil. Ein aber, Dorf ist weg. Mit genau. 4 Häusern. Nö.
Aber ich jetzt fand die Schlacht an sich, fand ich dennoch, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten dieser Serie, richtig gut inszeniert. Also gerade das Finale mit dem Feuer und so ein bisschen Zeitlupeneffekte, das war alles ganz geil. Und tatsächlich auch, wie Varus dann feststellt, oh, ich wurde doch verraten. Mhm. Und sich dann in sein Schwert stürzt, so ist es ja auch in der Überlieferung hinterlegt, ne? Also dass er sich auf den Schlachtfeld noch selbst gerichtet hat. Das fand ich alles ganz gut. Nur der Weg dahin war ein bisschen weit.
Welche Szene ich wirklich ganz nett finde, ist, also Arminius lockt ihn ja in die Falle, ne? Und sagt, er sagt ja zu Varus so viel wie, ja, die machen da Aufstand und gib mir irgendwie all deine Truppen und ich regel das. Ja. Und dann kommt ja diese Figur von Nikolaus Kinski und sagt so, nee, das ist, der will ich in eine Falle locken. Und dann finde ich es ganz schön, wie der Arminius den Varus halt davon überzeugt, dass er ihm trauen soll.
Aber der Kinski ist das nicht, das ist der Vater von Tusnelda.
Ja, genau. Ne, ja. Also ne, das Team Verräterschwein, ne? Also weißt
du. Ja, genau. Ja, das fand ich auch ganz schön, ne? Von wegen so, das wäre doch bescheuert, wenn ich das machen würde mit so 5000 Barbaren oder nicht mal, ne? Ja. So, ich kann mir sogar vorstellen, dass es genauso abgelaufen ist, weil er war ja römischer Bürger und dementsprechend hatte er natürlich auch einen Stand gehabt damals unter den Römern an sich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es so war, dass man da heruntergelächelt hatte, sondern er war einfach römischer Bürger. Und da jemanden zu haben, der quasi die Republik verrät und ganze Legionen, 15.000 Soldaten irgendwo in den Hinterhalt lockt, das war für die unvorstellbar. Ja. Zumal der Varus, glaube ich, tatsächlich eine Figur war, die sehr stolz war und quasi auch sehr überheblich vielleicht an vielen Stellen.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn man sich das einfach mal klar macht, was da passiert ist, kann man schon verstehen, dass der Varus dann sagt, das ist ja unmöglich, ne, dass sowas passiert.
Ja, ja,
ne?
Genau. Mhm. Ja.
Wobei ich mich auch frage, ich finde, dass die Barbaren schon manchmal ein bisschen doof dargestellt werden in der Serie.
Ja.
Weil eigentlich hätten sie selbst drauf kommen können, wie man die Römer ausschaltet. Weil ich hatte nicht das, also die Serie hat das nicht geschafft, mir wirklich glaubhaft zu machen oder glaubhaft zu transportieren, dass sie erst Arminius brauchen, der ihnen sagt, pass auf, so funktioniert das. Ich hatte irgendwie das Gefühl, alles, was er denen sagt, hätte man auch selbst drauf kommen können mit ein bisschen Beobachtungsgabe.
Ja, zumal halt, da kommt das wieder mit dem römischen Lager auch zu tragen. Das ist halt irgendwie so klein, das hat keine richtige Palisade, sondern nur so ein bisschen Holz davor, ne? Und am Tor stehen 2 Wachen.
Ja.
Die dumm sind.
Genau, und dann denkst du dir auch so, okay, Leute, kommt, das kriegt ihr doch alleine gebacken, oder?
Und die Barbaren stattdessen so, also, hier ist unser Masterplan. Wir schwimmen 10 Minuten durch römische Kacke und Pisse. Und am Ende schlagen wir Alarm und dann gehen wir einfach raus.
Was ich noch als ganz großes Problem gesehen habe, hattet ihr das Gefühl, dass Entfernung und Zeit irgendwie einschätzbar sind in der Serie?
Nee, Nein, überhaupt gar nicht, wirklich.
Man hat ein einziges Anzeichen gehabt, als der Arminius durch die einzelnen Barbarenstämme reitet. Dann hat er irgendwann Bart, was mir dann suggerierte, ah ja, die sind scheinbar nicht nebenan.
Ja.
Ich wusste aber nie, so oft wie der am Römerlager war und nur mal schnell vorbeigeritten ist, waren die Nachbarn? Oder... Ich kann es nicht sagen.
Das war so 500 Meter hinter dem Wald.
Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
Ich stelle mir gerade wirklich vor, so Panoramasicht, du siehst das Barbarendorf und gleich nebenan wirklich das Varuslager.
So ein bisschen wie bei Asterix und Obelix.
Ja,
ne?
Genau.
Und dieses die Zeit, die konnte ich auch überhaupt nicht einschätzen. So, wie lange sind die jetzt verheiratet gewesen? Wie lange sind die von A nach B geritten? Mhm. Und das ist auch meine, meine Kritik an der Schlacht zum Schluss. Ich finde, Thomas, du hast das Recht. Im Rahmen der Möglichkeiten war die ziemlich cool gemacht und sah auch gut inszeniert aus. Aber wenn ich mir die Schlacht angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, 20 Minuten sind die durch den Wald gelaufen, Ende. Ja. Und ich konnte nicht einschätzen, wie lange die Varus-Schlacht überhaupt gedauert hat.
Also muss ja auch sagen, ich glaube, in Wahrheit war es ja auch so, dass es, glaube ich, keine eine große Schlacht war, sondern dass die Römer halt wirklich über längere Zeitraum immer wieder gepiesackt haben.
Ne? Richtig, genau. Das haben sie ja auch versucht.
Wäre aber lustig gewesen, weißt du, dann siehst du einfach nur die ganze letzte Folge einfach wie so, Angriff, dann hinrennen und dann ein Schlag, tick und zurück.
Das haben sie auch versucht, ein bisschen darzustellen, aber sie haben es natürlich, dafür haben sie, glaube ich, auch nicht das Budget gehabt, um das in irgendeiner Form darzustellen. Mhm. Aber versucht haben sie es ja. So von wegen, ah, jetzt greifen wir da mal in der Mitte an, jetzt sind wir vorne, oh, unsere vorne, die Truppen sind alle aufgerieben, was machen wir denn jetzt? Okay, wir ziehen uns ein Stückchen zurück.
Ja. Wobei, also, wie gesagt, ich fand, die Varus-Schlacht ist für mich ganz klar das Highlight der ersten Staffel.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Es hätte für meinen Geschmack gerne noch ein bisschen deftiger zur Sache gehen können. Aber trotz allem toll gemacht. Natürlich jetzt keine Anfangsschlacht wie jetzt bei Gladiator oder wie bei diesem Centurion, den ich ja sehr mag. Aber trotz, also da war schon eine gewisse Energie auch zu spüren. Das fand ich ganz gut. Ja, nur halt eben, ja, tut mir leid, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr Gorehound in Sachen Schlacht. Ich fand schon, dass sie oft einfach so wegschneiden, wo ich mir dachte, ach nö, jetzt doch nicht wegschneiden.
Da ist halt viel Potenzial, was auch verloren geht. Also ich meine, die Barbaren sind ja in dem Sinne eher die Bauern gewesen dort, ne? Und die eher verzweifelt dann gekämpft haben, mit keiner richtigen militärischen Ausbildung. Die Römer wiederum, natürlich in kleinen Gruppen sind die angreifbar, aber die haben natürlich auch gute Kampftechniken. Ich finde, das kommt hier gar nicht rüber, dass die in irgendeiner Form, außer der Armenius, wirklich kampffähig sind.
Nein, die wurden ja auch später in dem Wald, als sie die Bäume gefällt haben und im Endeffekt da eingelagert haben, die wurden ja einfach weggesäbelt. Ja. Also die haben riesige Schilder und als die mit Pfeilen beschossen werden, kommen die nicht auf die Idee, das Schild mal zu heben.
Ja, genau. So. Na, ich meine, der Überraschungseffekt, klar, aber irgendwann ist der halt auch weg. So. Ja.
Oh mein Gott, sie haben Pfeile! Ah, kämpft weiter, Jungs! Und die Leichen bringen den Schilden raus.
Nochmal das mit der Brutalität aufzugreifen, was du vorhin meintest. Es gibt so eine Szene, die fand ich ganz geil tatsächlich. Und zwar, wo die dann nachher in diesen verbotenen Wald reingehen. Wobei das ja auch nie ganz geklärt wird, warum der verboten ist, was es da ist und warum und egal.
Naturschutz.
Das ist eine dieser Szenen, die ich gerade meinte, die einfach dann vergessen wird. So.
Ja, genau.
Ne? Der sagt kurz vorher, ja, wir gehen da rein und wir müssen da irgendwas Wichtiges machen. Wo dann doch, glaube ich, einer sich auch umdreht und sagt, nee, da gehe ich nicht rein, das ist mir zu verboten, das Ganze. Ja, und das war's dann.
Ja, auf jeden Fall kommt ja dann sein Adjutant, den er da an der Seite gestellt bekommen hat, ihm auch so ein bisschen auf die Schliche, beziehungsweise er soll ja dann Volquin töten, so war es, glaube ich, und hackt ihn ja dann den Kopf ab. Das fand ich ganz geil, ehrlich gesagt. Allerdings habe ich mir dann wieder gefragt, so, okay, die anderen werden auch umgeboxt. Das waren aber eigentlich mehr als nur diese zwei, drei, die er da erschlagen hat. Egal. Und dann vergisst er aber dann mal zu gucken, ob die wirklich alle tot sind. Und dann krabbelt der Römer weg. Aber richtige Auswirkungen hat das überhaupt nicht gehabt. So, außer dass er ihn in dem Zelt umbringen muss. So.
Ja, stimmt.
Also das ist so erzählerisch auch wirklich blöd gemacht.
Ich fand es halt, was ich mir auch ein bisschen gewünscht hätte, ich hatte diesen Arminius jetzt schon so kennengelernt in der Serie, dass er jetzt die Römer an sich nicht per se für böse hält. Also, dass er halt weiß, da sind auch Leute dabei, die einfach nur ihren Job machen oder was sich keine andere Wahl haben. Und fand es dann auch teilweise ein bisschen seltsam, wie brachial der da die Typen da niedermetzelt. Das weiß ich, also so habe ich ihn als Figur nicht eingeschätzt.
Ja, auch die gänzliche Frage nach dem Warum. Mhm. Also mit wie vielen Jahren wurde er aus dem Dorf entführt? Mit 10?
Ja, 9, 10 oder sowas, ja.
So, und dann kannte er schon Thusnelda und Volquin. Ja. Dann ist der, was weiß ich, wie viele Jahre in Rom, bekommt er ja auch eine Gehirnwäsche. der kann in seinen 10 Jahren ja gar nicht so viel mit den beiden zu tun gehabt haben. Dann sieht er die und sagt, ja, nee, euch lasse ich leben. Und ich vergesse mein ganzes Leben, was ich vorher gehabt habe, was ich auch gemocht habe, nur um denen dann zu helfen. Also das ging mir etwas zu schnell und zu...
Ja, und die Motivation ist ja nicht von wegen, oh, mein Volk, sondern, oh, die Römer, die geben mir jetzt nicht das, was ich haben will. Dann bringe ich sie alle um.
Also das ist seine Motivation. Also ich hätte es mir ehrlich gesagt gewünscht, dass dieser ich nenne es mal Hass gegen die Römer, dass der mehr zur Sprache kommt. Oder dass ich den mehr sehen kann. Fand ich mal nicht so richtig raus.
Wenn die Römer seinen Vater offenkundig irgendwie hingerichtet hätten oder seine ganzen Freunde hingerichtet hätten, wo er dann sagte, nee, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, hätte ich es okay gefunden. Aber er war ja wahrscheinlich vorher auch schon unterwegs, hat er dann in anderen Dörfern, in anderen Ländern auch mal Ziegen mitgenommen oder...
Gib mir deine Ziegen!
Ari! Sie haben Waltraud mitgenommen. Nein, nicht Waltraud, das war immer meine Lieblingsszene. Na, wartet, Römer. Jetzt kriegt er sie aber.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt erstmal nichts mehr, außer quasi das Finale. Wir haben ja diese Dreieckskonstellation dann und Volkwin macht ja dann ganz deutlich so von wegen, nee, ich mag den nicht mehr, ne? Wenn du stehst das nächste Mal, sie schaut dir den Kopf ab.
Und zumal... Ja. Er hat mir das Leben gerettet, deswegen mag ich den nicht mehr.
Genau, ne? Das ist auch geil, ey. Und gleichzeitig haben wir dann diese Beziehung zwischen Thusnelda und Arminius, die auch ein bisschen gestört jetzt ist, weil er ja auch nicht die Wahrheit gesagt hat, aber Thusnelda ist ja jetzt religiös und total durchgeknallt, also von daher ist sie auch ein bisschen unberechenbar geworden. Und gleichzeitig haben wir ja auch immer noch den Bruder eigentlich, der ja völlig
Wo
vergessen wird.
War der?
Genau, in dieser Geschichte. Der irgendwo noch im Rom jetzt rumgammelt und sich dann denkt so, Alter, Bruder, was machst du denn da? Was soll denn das?
Und habt ihr das eigentlich zum Schluss mit dem Jung verstanden, der den Schlag auf den Schädel bekommt? Mit den Visionen, die der hat?
Nicht so richtig. Ich muss aber sagen, dass Barbaren mich immer dann wirklich sowas von kalt gelassen hat, neben der Dreiecksgeschichte, wenn es halt irgendwie mysteriös wird. Das hat mich nie interessiert.
Ich hab das... Dann hat er auf einmal urplötzlich Vision von der Zukunft, kann sie ja aber nicht mitteilen, weil der ja auch nicht mehr sprechen kann. Aber die Seherin sieht die trotz alledem und eine Auswirkung auf das Ganze hat sie ja auch nicht.
Ja, genau.
Also, das ist auch wieder so eine Side-Story gewesen, die du hättest gänzlich weglassen können.
Ja. Also wenn sie da in eine zweite Staffel jetzt einsteigen, wieder mit 6 Folgen und so einer Kürze, bin ich gespannt, was sie daraus machen. Also ich meine, Arminius muss ja erstmal seine Macht festigen, muss mit den ganzen anderen Germanen irgendwie klarkommen. Vielleicht stoßen sie tatsächlich auch in das Feindesland vor. Da gibt es ja unterschiedliche Berichte, glaube ich, zu, historisch gesehen, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht. Oder ob sie nur gesichert haben bis zum Fluss, ne? Und weiterhin gibt es ja auch germanische Stämme, die auch gut mit den Römern weiterhin konnten und auch Handel getrieben haben. Na, also daraus lässt sich ja schon auch irgendwie so Schlachten, historisches Setting, technisch was machen. Oder sie gehen nach Rom und befreien den Bruder.
Ich wage die
Prognose. Man hat ja gemerkt, 4 Leute reichen ja. Das ist durchaus möglich.
Einfach schön durch die Kloaken von Rom. Ja, Bruder befreien, und Alarm schlagen und dann einfach durchgehen. Klappt immer.
Wir laufen nach Hause.
Ich wage die Prognose, dass sie die Dreiecksgeschichte, glaube ich, weiter am Laufen halten werden. Ich wage auch die Prognose, dass Rom, glaube ich, kein Thema sein wird. Ich kann es mir mal aktuell nicht vorstellen. Ich meine, kann ja sein, dass Netflix denen jetzt, wenn dann diese Serie so erfolgreich ist, jetzt mehr Geld gibt. Aber trotz allem glaube ich, dass die in der Barbarenzone bleiben. Und ich glaube, es geht intern weiter, mit natürlich hin und wieder, dass die Römer auch noch was zu melden haben. Vielleicht kommt dann irgendwie Varus' Bruder vorbei und sagt so, jetzt will ich aber Rache für meinen Bruder, ich weiß es nicht.
Ich kann mir vorstellen, oder was ich eben auch als Chance für die zweite Staffel sehe, ist, dass endlich der Bruder kommt, der sich dann an Arminius rächen will, weil er ja verantwortlich ist für den Tod des Vaters. Und was ich mir eigentlich ganz cool vorstelle, ist, wenn die einzelnen Barbarenstämme gegeneinander mal antreten würden. Weil es ist ja jetzt auch so, dass der eine Barbar, kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, der Thusnelda heiraten sollte, wurde übrigens auch nie weiter vertieft mit der Zwangsheirat, dass der vielleicht auch noch dann intern da so viel Stunk macht, dass die Barbaren auch noch gegeneinander kämpfen, was ich mir auch ganz cool vorstelle.
Wobei, das könnte publiziert werden, weil das Schöne an der Varusschlacht ist ja, du siehst sofort, wer wer ist. Aber wenn ich jetzt Barbaren gegen Barbaren krabbeln auf dem Schlachtfeld, ich meine, wäre bestimmt ganz interessant. Ja.
Dann müssen die sich halt anders anmalen. Und vor allen Dingen müssten sie dann tatsächlich auch mal klarstellen, dass es nicht nur so ein Dorf ist, sondern ein Stammesgebiet. Ja.
Ja. Also ich kann zum Abschluss noch mal das sagen, was ich schon mal erwähnt habe, nämlich, dass die erste Staffel damit endet, dass ich eigentlich nicht so gespannt auf die zweite bin.
Ja.
Wie gesagt, ich würde sie gerne viel besser finden, als es ist. Und ich sehe Hoffnung für die zweite Staffel, aber die müssen an einigen Schrauben drehen, um das dann auch wirklich vernünftig hinzukriegen.
Ja.
Also eins kann ich euch schon mal sagen, wenn es keine Römer in der zweiten Staffel gibt, bin ich raus.
Wikinger!
Oh, da bin ich wieder drin. Die gab's da doch gar nicht. Gut.
Indianer vielleicht?
Okay. Ich glaube, wir sollten mal einen Deckel drauf machen.
Ja.
Genau, also Fazit haben wir, glaube ich, gezogen. Es sei denn, jemand von euch möchte noch was sagen?
Außer, dass ich Hoffnung hatte und ich leider sagen muss, letztendlich hatte sie echt ein paar schöne Stärken, aber insgesamt hat es bei mir nicht ausgereicht, dass ich eine Empfehlung aussprechen würde.
Mhm. Kühne?
Ich würd auch nicht unbedingt eine Empfehlung aussprechen, würde mir aber wünschen, dass es viele gucken, weil alleine eben eine Genreserie aus Deutschland einfach mal was Schönes und Erfrischendes ist. Ja. Das heißt, wenn Barbaren weiterhin so erfolgreich bleibt, habe ich einfach die Hoffnung, dass da eben um einiges mehr noch passieren kann.
Mhm.
Und dass wir einfach neue Möglichkeiten bekommen, was deutsche Serien auch angeht. Und das würde mich freuen.
Übrigens habe ich nach Barbaren, als ich es abgeschlossen habe, mir auf YouTube alte Folgen von dieser Disney-Serie Barbaren Dave angeguckt. Immerhin etwas.
Das ist voll der Kontrast, geil. Ja. Genau, also das würde ich mir auch wünschen, da kann ich mich anschließen. Ich fand es jetzt dadurch, dass die halt so kurz war, in Ordnung und das Ende war halt für mich nochmal ganz okay. So, aber es ist jetzt keine Serie, die ich jetzt uneingeschränkt empfehlen würde und man muss halt wirklich viel schlucken bis zum Ende, um da hinzukommen.
Jetzt war schließlich.
Genau, also, ja, also da ist Potenzial da, aber das wird halt einfach nicht abgeschöpft derzeit.
Ja.
Dann würde ich mal Schluss machen wollen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Barbaren haltet. Ob ihr das cool fandet, ob ihr da gerne mehr sehen wollt oder ob ihr das genauso seht wie wir, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde, wie Nels von den Simpsons sagen würde. Und ich sage schon mal Tschüss.
Ja, dann sage ich auch Tschüss und erwähne noch eben kurz, ihr findet MovieBreak auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Und dann sage ich nochmal Tschüss und überreiche das letzte Wort dem Kühne.
Ich danke euch für die Einladung. Würde mich auch freuen, wenn ich nochmal dabei sein kann, wenn wir über eine Serie sprechen. Und ja, wünsche allen noch einen schönen Tag.